Schön, dass ihr da seid. Morgen zusammen. Bevor wir einsteigen, möchte ich kurz beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Jesus, danke, dass du da bist. Danke, dass du mittendrin bist. So bitte ich dich, dass du sprichst durch mich, dass du mir die Demut gibst, genau das an Worten zu formulieren und das zu finden, was von dir kommt. Und was ins Herz geht. Danke, dass du Herr bist. Danke, dass du mittendrin bist. Amen. Ja, ich habe mir wieder ein sehr leichtes Thema ausgesucht. Du kannst mit der PowerPoint starten, bitte. Klimawandel. Nachdem die erste Predigt über das Thema Hölle ging und das zweite über die Gefahr der billigen Gnade, geht es jetzt um das vermeintlich größte Problem dieser Tage. Die Überschrift: Der Klimawandel, die neue Religion. Last Generation, Fridays for Future und. Auch die Medien erzählen uns jeden Tag, wie schlimm alles ist, wie schlimm alles wird und wie nah wir an der Katastrophe sind. Spannend ist es aus mehreren Gründen. Und wir müssen aufpassen. Bei allem, was wir hören, Sprüche 4,23, achte auf deine Gedanken, denn sie prägen dein Herz, müssen wir auch genau hinschauen. Der Klimawandel ist die neue Religion, er ist das neue Muss. Ob das wahr ist oder nicht, das ist heute nicht das Thema. Das kann ich gar nicht beurteilen, das will ich auch gar nicht beurteilen. Tut mir leid, wenn ich da einige in ihrer Erwartungshaltung enttäusche. Aber wir müssen hinschauen. Das beste Beispiel für mich, was in den letzten 5 Jahren in der Berichterstattung passiert ist. Damals bei 32 Grad war alles grün, heute ist bei 24 Grad alles rot. Da ist die Frage, ist es Berichterstattung, ist es Manipulation? Da gibt es ganz viele Beispiele für. Der alte, verstorbene Bundespräsident Johannes Rau hat damals gesagt, wenn ihr die Nachrichten schaut, wenn ihr die Tageszeitung lest, legt die Bibel daneben und dann macht euch euer Bild über die Wahrheit. Aber Gott sei Dank haben wir Christen ja eine ganz klare Meinung zum Thema Klimawandel. Fest, konkret, überall nachzulesen da draußen. Was? Habt ihr nichts mitbekommen? Vielleicht liegt es ja daran, dass wir Christen vor allem eins sind: sprachlos. Nicht wahrnehmbar in der Öffentlichkeit. Keine Sorge, das ist nichts Neues. Ob es das Thema Abtreibung ist, ob es das Thema Ehe für alle ist, das Thema selbstbestimmtes Lebensende. Wo sind wir da? Wir Christen. Wo sind wir wahrnehmbar? Und das wird heute auch kein wissenschaftlicher Vortrag, nein. Das könnte ich in keiner Weise liefern. Da haben wir ganz andere Kapazitäten hier bei uns in der Gemeinde. Ich bin kein Wissenschaftler und ich gebe zu, in Chemie und Physik in der Schule, da hatte ich einen Fensterplatz. Da ist nicht viel hängen geblieben. Wie diese Erde vergeht, das weiß ich nicht konkret. Aber ganz ehrlich gesagt, das interessiert mich auch nicht. Ob das Klima sich erwärmt, ob es abkühlt. In meiner Schulzeit haben wir noch von der neuen Eiszeit gelernt. Die Älteren erinnern sich, das war Thema, dass wir in eine neue Eiszeit schlittern. Das interessiert mich nicht, wie das geschieht, aber dass es geschieht, das weiß ich und das weiß jeder von euch auch. Wir sind Christen und wir können nachlesen, was kommt. Und genau diese Tatsache ist für mich die Chance, ja, eigentlich die Jahrhundertchance zur Evangelisation. Wir wissen, dass diese Erde untergeht, dass sie vergehen wird. Es steht geschrieben. Das Problem ist, dass nur wir als Nachfolger oder Fans Jesu wissen, dass wir gerettet sind. Wann diese Welt vergeht, wissen wir auch nicht. Aber dass sie vergehen wird, ist so sicher wie das Amen in dieser und in anderen Kirchen. Unser Auftrag ist es gerade heute und jetzt, Menschen zu retten, bevor diese Welt vergeht. Klar, das kann auch noch 500 Jahre dauern. keine Sorge, an die Jugend gerichtet. Das kann auch ewig dauern, aber es wird passieren. Und das Wichtigste, was ist das Wichtigste in unserem Leben? Frage ich euch. Was ist das Wichtigste? Ruft rein. Wunderbar. Was hörst du da draußen? Was ist das Wichtigste? Vor allem Gesundheit. Meine Güte, ich kann es nicht mehr hören. Jedes Mal, selbst meine Eltern, jedes Mal Geburtstag, vor allem Gesundheit. Es ist schön, wenn ich gesund bin, aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir Frieden mit unserem Schöpfer haben, dass wir eine lebendige Beziehung zu Jesus haben. Nichts anderes. Diese Schöpfung wird vergehen, aber nicht der Schöpfer. Das einzige Fridays for Future, der einzige Freitag, der nachhaltig war und ist, das ist der Karfreitag. Der Tod unseres Herrn Jesus Christus für uns alle, das bedeutet Zukunft für uns und für die ganze Welt, wenn sie es denn annimmt. Also, nutz die Gelegenheit, deine Zeit auf Erden sinnvoll auszufüllen. Nehme Jesus Christus als deinen Retter an und erzähle anderen davon. Amen. Ich glaube, das war's für heute, oder? Nicht ganz. Unser großes Problem ist, wie kommen wir an die Menschen ran, die fern sind von Gott? Wie schaffen wir das, die gute Botschaft zu platzieren? Sie haben Gott vergessen und sie haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Und das ist ein echtes Problem. Gott ist für viele überhaupt kein Thema mehr. Und sie haben wirklich vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Sie sind nicht gegen Gott. Sie wüssten ja nicht einmal, wogegen sie sein sollen. Sie kennen ihn nicht. Aus den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern ist eine Interviewreihe überliefert. Und da wurde jemand gefragt auf der Straße, sind Sie Christ oder Atheist? Er soll geantwortet haben, weder noch, ganz normal. Ganz normal heißt, Gott ist kein Thema. Gott kommt in seinem Leben nicht vor. Warum auch? Er hat sich nie aktiv gegen Gott entschieden. Schon die Großeltern sind aus der Kirche ausgetreten. Er braucht Gott nicht. Und er vermisst ihn auch nicht. Ihm fehlt nichts. Was soll man darauf sagen? Wie wollen wir diese Menschen erreichen? Viele scheinen zu meinen, dass Gott nicht existiert, wenn sie nicht an ihn glauben. Sie hätten recht, wenn Gott nur ein Produkt unseres Denkens und unserer Wünsche wäre. Dann würde er eben nur in unserer Vorstellung existieren. Wie ein Bild, das von einem Beamer auf die Leinwand geworfen wird. Mache ich den Beamer aus? Fertig. Jesus macht dieser Welt das Angebot der Versöhnung des gottvergessenen Menschen mit Gott, obwohl es eigentlich keiner zu brauchen meint. Er bleibt bei seinem Angebot und auch seine Boten, wie der Apostel Paulus, bleiben bei diesem Angebot. Darum bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich habe die spöttische Kritik auch auf der Straße immer wieder gehört. Die Christen beantworten Fragen, die keiner stellt. Jeder, der Evangelisation dieser Einsätze mitmacht, kennt solche Äußerungen. Auch Christen merken das selbstkritisch an. Sie bemühen sich dann mit Hilfe der Psychologie oder anderer Dinge, die Fragen zu finden, die Menschen wirklich bewegen. Beispiele: Wollen wir nicht alle geliebt werden? Sehen wir uns nicht nach Wertschätzung und Anerkennung? Wünschen wir uns nicht alle Gemeinschaft, die uns stärkt, aber nicht erdrückt? Suchen wir nicht alle Hilfe in unseren Ängsten? Suchen wir nicht alle Heilungen von körperlichen und seelischen Krankheiten? Klar möchte ich viele Fragen beantworten, die Menschen heute stellen, aber ich möchte gleich zu Anfang darauf hinweisen, als Boten des Evangeliums von Jesus sind wir keine Händler, die Kunden gewinnen wollen. Darum leitet uns auch nicht der Grundsatz, der Kunde ist König. Meine eigene Erfahrung ist, dass Jesus Antworten gibt, die bei mir die notwendigen Fragen wecken. Genau andersrum. Viele Fragen, die wir stellen, werden durch Jesus beantwortet, klar. Noch wichtiger ist aber, dass wir zur Kenntnis nehmen, Gott stellt uns Fragen. Gott stellt Fragen an uns. Und er tut es, seitdem die Menschen sich gegen Gott entschieden haben. Seit Adam und Eva. Wo bist du, Adam? Er fragt den Brüdermörder Kain, wo ist dein Bruder Abel? Klar, solche Fragen wollen wir nicht hören. Wir haben andere Interessen und andere Fragen. Aber wer sich Gottes Fragen stellt, wird vielleicht entdecken, dass seine eigenen Fragen verändert werden. So, wie machen wir jetzt Menschen neugierig? Wie kriegen wir Menschen, die vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben, auf die Bibel aufmerksam? Aus meiner Sicht total einfach. Am meisten Aufmerksamkeit bekomme ich mit meiner Antwort auf die Frage, die ich immer wieder höre, wie soll das alles noch enden? Meine Antwort, ich weiß es. Und du kannst es auch wissen, wenn du möchtest. Ist alles niedergeschrieben. Das erzeugt in aller Regel einen völlig ungläubigen Blick. Und Antworten so in etwa, woher willst du das wissen? Bist du schlauer als alle anderen? Das weiß doch keiner. Doch, das wissen Millionen von Menschen, vielleicht sogar Milliarden. Spätestens jetzt hast du die volle Aufmerksamkeit. Spätestens jetzt musst du aber auch liefern. Um mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die gar nicht wissen, worum es geht, sollten wir den anderen sagen, auf welchem Fundament wir stehen. Es ist so wichtig, dass die anderen wissen, wovon gehen wir aus? Was ist unser Fundament? Ich denke, es sind drei wirklich fundamentale Aussagen. Am Anfang ganz wichtig. Und das müssen wir kommunizieren. Warum? Na, bist du eingeschlafen? Nein. Beide haben recht. Für den einen ist es eine 6, für den anderen ist es eine 9. Es ist immer die Frage der Betrachtung. Wenn jemand davon schwärmt, wie toll es ist, im tiefsten Schlamm zu liegen und sich einfach treiben zu lassen, dann werde ich ihn nicht verstehen. So lange nicht, bis er mir sagt, dass er als Physiotherapeut mit seinen Fangopackungen viele körperliche Leiden lindern kann. Und genau das ist das Punkt, ist der Punkt. Auf unser christliches Weltbild bezogen haben wir die erste fundamentale Frage: Wer bin ich? Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf ihn als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Ihr Lieben, wenn ihr euch bei Facebook neu anmeldet, könnt ihr aus knapp 60 Geschlechtern wählen. Wer oder was du bist oder vielleicht heute sein möchtest, ein Wahnsinn. Das ist die Welt. Und das hier ist auch die Welt. Die Grünen erklären einen Fußballbanner für menschenverachtend, weil drauf steht, aber nur zwei Geschlechter. Das ist die Welt, in der wir leben. Unser Fundament, Teil 1, ist klipp und klar. Zur Gottebenbildlichkeit gehört, dass der Mensch als Mann und Frau erschaffen wurde. Es gibt für Gott zwei Geschlechter, Punkt. Medizinische Ausnahmen gibt es immer, klar. Die Unterschiedlichkeit und Gemeinschaft von Mann und Frau sind vom Schöpfer so gewählt, da es die einzige Verbindung ist, aus der neues Leben hervorgehen kann. Wenn wir in den Spiegel des Wortes Gottes schauen, erkennen wir, wer wir sind. Oder doch nicht? Wir erkennen, wie wir sein sollten. Wir erkennen, wie wir gewesen sind, bevor sich die ersten Menschen gegen ihre Berufung auflehnten. Sie wollten nicht nur Geschäftsführer Gottes über die Welt, sie wollten Eigentümer der Welt sein. Und das ist heute noch unser Hauptproblem. Die Besserwisserei der Gott ist der Mensch will Gott sein. Wir wollen es besser wissen als der Schöpfer. Wir wollen unser Leben selbst bestimmen. Mein Bauch gehört mir, meine Zeit, mein Geld, alles gehört mir. Und niemand hat das Recht, darüber zu bestimmen. Ich entscheide. Das ist das Hauptgeschwür in unserer Welt. Am Anfang und am Ende des Lebens erleben wir die härtesten Auseinandersetzungen. Muss es ein Recht der Frauen auf Abtreibung geben? Muss nicht jeder das Recht haben, sein Leben zu beenden, wann und wo er will? Dieses Recht hat das Bundesverfassungsgericht in Deutschland 2020 grundsätzlich festgestellt. Ein Dammbruch, meinen viele Christen. Ich übrigens auch. Es wird zwar von vielen, auch in der Politik, davon geredet, dass sie ihr Handeln am christlichen Menschenbild orientieren wollen. Zum christlichen Menschenbild gehört aber, dass jeder Mensch Ebenbild Gottes ist, dass er dem Schöpfer verantwortlich ist und dass Gott uns in der Unterschiedlichkeit und für die Gemeinschaft als Mann und Frau geschaffen hat. Punkt. Der zweite Teil unseres Fundaments. Es gibt nur diesen einen Gott. Manche nennen Gott ein höheres Wesen oder eine höhere Macht. Vielleicht hat er die Welt gemacht wie ein Uhrmacher. Eine Uhr, gemacht vom Uhrmacher. Jetzt läuft die Uhr, ohne dass der Uhrmacher noch gebraucht wird. So oder ähnlich sehen die Gottesbilder aus, die in den letzten 300 Jahren in Europa Einzug gehalten haben. Diese Gottesvorstellungen sagen, dass Gott mit unserem Leben aktuell nichts mehr zu tun hat. Er greift nicht in die Geschichte ein, auch nicht in unser persönliches Leben. Viele ziehen daraus verständlicherweise die Konsequenz, dass man eine solche Vorstellung von Gott gar nicht braucht. Interessanterweise hat Gott selbst was dazu gesagt. Seine Selbstvorstellung war ganz einfach. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 2. Mose 20, Vers 2 bis 3. Gott offenbart sich also auch in Jesus mit seinem Namen. Er will, dass wir alle ihn persönlich kennen und anreden. Im Alten und im Neuen Testament finden wir das Versprechen Gottes. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Die Einladung gilt allen Menschen, auch außerhalb des Volkes Israel. Wir dürfen Jesus Christus Gott persönlich nennen. Die Einladung richtet sich auch an alle, die Gott vergessen haben und die vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Also, die Aussage, es gibt Mann und Frau, es gibt einen einzigen Gott. Das ist unser Fundament. Und da kannst du ja schon stundenlang mit Nichtchristen drüber diskutieren. Ich meine, es ist in Abu Dhabi, da gibt es die drei Häuser der Religionen. Alle mit gleichem Maß, innen drin komplett baugleich, weil ja alle drei Religionen gleichberechtigt nebeneinander leben sollen. In Berlin gibt es das Haus der Religionen. In einem einzigen Gebäude können alle drei Religionsgemeinschaften ihren Glauben ausüben. Wer sich etwas besser in der Bibel auskennt, bekommt das Grausen. Thema eine Weltreligion. Kommen wir zur fundamentalen Aussage Nummer 3, die mehr vom lieben Gott. Das Sterben von Kindern, das Elend der Flüchtlinge in Kriegen, die bestialischen Folterungen in Gefängnissen und Straflagern, der Terror der Fanatiker, Seuchen, Hungersnöte, Erdbeben, die Willkür der Diktatoren, Ausbeutung der Machtlosen, die Schmerzen der Kranken und Sterbenden, Depressionen, Selbstmorde. Warum lässt Gott das alles zu? Das kennen wir aus der Straßenevangelisation auch, ne, Matthias? Stellen wir die Frage als Betroffene oder stellen wir sie als Zuschauer? Wer klagt und fragt, weil er vom Leid im eigenen Leben und dem Leben anderer Menschen getroffen und verwundet ist, hat Gott an seiner Seite. Jesus schreit am Kreuz mit den Worten aus Psalm 22, 2: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Niemand darf diesen Schrei verbieten oder verurteilen. Eine andere Sache ist es aber, wenn jemand als unbeteiligter Zuschauer das Elend der Menschen gegen den Glauben an Gott gebraucht, ohne auch nur ernsthaft eine Antwort zu suchen und eine Antwort zu erwarten. Für solche Fragen gibt es in der Bibel unvermutet schroffe Antworten. Das überraschendste und krasseste Wort in der Bibel, was ich gefunden habe, ist beim Propheten Amos. Er wirkte in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts vor Christus, die Älteren erinnern sich, im Norden Israels. In Amos 3,6 lesen wir: Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht getan? Gott lässt das Unglück nicht nur zu, er tut es. Keinen Augenblick versucht Amos zu erklären, dass Unglück nicht von Gott kommen könnte. Im Psalm 46,2 lesen wir: Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge. Es gibt andere Bibelstellen, wo definitiv auch kommuniziert wird, Gott lässt Unglück zu und er befolgt auch einen Zweck damit. Und in dieser Diskussion der Warum-Frage spüre ich dann oft die Erwartung, dass ich Gott verteidigen muss. Gott muss doch gut sein und kann nichts Böses tun, oder? Und das kommt mir ehrlich gesagt ziemlich lächerlich vor. Wenn jemand versucht, Gott so zu verteidigen, der tut nichts, das erinnert mich an Hundehalter. Ja. Wenn jemand vor seinem großen Hund Angst hat und sagt, ach, der tut nichts. Soll ich im Ernst Gott auf diese Weise verteidigen, damit die Menschen ihn lieb finden? Die Vorstellung vom sogenannten lieben Gott ist, mit Verlaub gesagt, eine Karikatur moderner Zeitgenossen. Sie meinen, Gott müsste sich nach ihren Vorstellungen anständig benehmen, wenn sie an ihn glauben sollten. Denen gegenüber gilt der Satz, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Auch Jesus hat immer wieder, ich möchte das jetzt nicht alles, das ist der Nachteil, wenn man hier vorne steht, man kann 4 Stunden reden. Und je mehr man auch recherchiert, desto mehr fällt einem ein. Es gibt im Lukas-Evangelium 13, 1 bis 5, gibt es einen Bericht, wo Jesus sagt, die, die da umgekommen sind, die sind nicht besser oder schlechter als ihr. Die hat es jetzt halt getroffen, aber wenn ihr nicht umkehrt, trifft es euch auch. Also es sind ganz klare Aussagen, das hat nichts mit einem lieben Gott zu tun, es hat mit einem gerechten Gott zu tun. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Da gab es die Katastrophe in Siloa, der Turm stürzte ein, erschlug 18 Leute. Und auch wieder da, die Frage, wie kann Gott das zulassen? Auch hier antwortet Jesus nicht auf die Frage, sondern er mahnt zur Umkehr. Er beantwortet die Warum-Frage nicht. So schließt sich der Kreis und das Fundament, auf dem wir stehen. Wir glauben an den einen Gott und an seinen Sohn Jesus Christus. Dieser Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen und er wird, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht, am Ende unseres Lebens über uns richten. Zurück zum Kontext. War jetzt ein weiter Ausritt, aber kommen wir zurück. Die meiste Aufmerksamkeit bekomme ich wirklich auf die Frage, wie soll das alles noch enden, mit der Antwort, ich weiß es. Und du kannst es auch wissen, wenn du möchtest. Aber die wenigsten auf der Straße bleiben stehen und geben mir die Gelegenheit, dann auch wirklich nachzulegen und auszuholen. Aber wenn es irgendwie möglich ist, dann haue ich noch 2, 3 Aussagen hinterher. Habe ich einen Klimakleber vor mir oder jemanden, der sich für den Umweltschutz einsetzt, einen Demonstranten, der Angst vor der Klimakatastrophe hat, dem sage ich, das, was du hier tust, wofür du dich einsetzt, ist urbiblisch. Du sagst, du bist kein Christ, setzt dich aber dafür ein, was Gott, unser Schöpfer, uns als Auftrag gegeben hat. Im 1. Mose 1, 26 steht, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Du willst die Schöpfung bewahren, richtig? Willst aber vom Schöpfer nichts wissen. Sollte dann ein längeres Gespräch möglich sein, gibt es so viele Möglichkeiten, sachlich zu argumentieren. Sachlich. Nicht emotional. sage ich jetzt mehr zu mir als zu euch. So, jetzt wird langsam spannend, dass ich mal ein paar Behauptungen belege auch, zu wissen, was kommt. Alles ist vorhergesagt, alles. Wenn du jetzt meinst, die Bibel ist ja nur so ein Buch, solltest du wissen, dass die meisten Prophezeiungen in der Bibel, die genannt sind, bereits eingetroffen und erfüllt sind. Hier handelt es sich nicht um 2 oder 3 Vorhersagen, sondern insgesamt um 297 Stück. Da sie alle eingetreten sind, gehe ich mal fest davon aus, dass die letzten, die noch ausstehen, genauso eintreten werden. Und wir sind auf einem guten Weg. Also das ist jetzt nur ein Screenshot, die kann man alle nachlesen, die 297 Prophetien, die eingetreten sind. Wir sind auf einem guten Weg, bereits in der Zeit der letzten Tage zu sein. Zum Beispiel steht im 2. Timotheus 3, 1 bis 5 Folgendes, fast 2000 Jahre alt: Ihr werdet vieles erkennen. Das eine sollst du noch wissen, in diesen letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden überheblich und anmaßend sein, Gott verlästern und sich weigern, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich und verleumden ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmungen, brutal, rücksichtslos. Sie hassen alles Gute. Verräter sind sie, die sich nicht beherrschen können und nur sich selbst für wichtig halten. Nichts als ihr Vergnügen haben sie im Kopf und Gott ist ihnen völlig gleichgültig. Nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nichts. Hüte dich vor solchen Menschen. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Das ist ganz komisch, wie die Menschen auf der Straße reagieren, ne? Wenn man sie damit konfrontiert. Und es sind auch immer die anderen, ist völlig klar. Hier auch, logisch. Ja, aber jetzt ernsthaft, es sind immer andere Dinge. Es geht um die Zeit in den letzten Tagen, in denen es um eine Umkehr aller Werte gibt. Auch das lesen wir in der Bibel. Was wahr war, ist plötzlich unwahr. Was falsch war, ist plötzlich richtig. Damit verbunden der Abfall von christlich orientierten Menschen von Gott. Wir sind genauso gefährdet wie alle anderen. Erleben wir nicht eine weltweite Zunahme von Egoismus, dämonischen Kräften, Verführungen? Und ist es nicht spannend, dass wir in solchen Zeiten leben und wirken dürfen? Leute, was waren die 80er und 90er langweilig? War doch nichts los. Oder, Frank? War doch nichts los. Jetzt geht doch richtig was ab da draußen. Also man kann das bedauern, man kann aber auch sagen, wow, ja, ich bin mittendrin, ich kann wirken. Alles wird auf den Kopf gestellt, auf allen Gebieten. Drastisch verändert haben sich die Definitionen von Moral, von Ethik, Wirtschaft. 4-Tage-Woche, wo bei uns nichts mehr geht, wo wir in der tiefen Depression stecken, super, warum arbeiten wir überhaupt noch? Viele Dinge passen einfach nicht mehr. Religion, Kultur. Von einem Arzt habe ich dazu folgende interessante Aussage übermittelt bekommen. Genau zuhören. Das Schulsystem zerstört die Intelligenz. Die Medizin zerstört die Gesundheit. Das Rechtssystem zerstört die Gerechtigkeit. Die Medien zerstören die Information. Die Pornografie zerstört die Sexualität. Die Religionen zerstören den Glauben. Und das Geldsystem zerstört die Freiheit. Diese Meinungen kann man teilen, vielleicht auch nur die eine oder andere. Dass aber sehr viel im Umbruch ist, ich denke, das werden fast alle hier bestätigen. Da tut sich was. Da sind Dinge anders, als sie die letzten 40, 50 Jahre waren. Selbst die unumstößliche Tatsache, dass 2 mal 2 in Summe 4 ist, wird heute in Teilen der Bevölkerung ernsthaft bestritten. Ernsthaft. Es gibt Diskussionen dazu, dass das nicht bewiesen ist, dass 2 mal 2 4 ist. Es werden Dinge umgekehrt, Ja, so habe ich auch geguckt, aber es stimmt. Ich habe es gefunden im Internet und nicht auf irgendwelchen komischen Seiten, die man sich sonst nicht anschaut. Merkt ihr, wie Prophetien sich zur Zeit erfüllen? Zeichen der letzten Zeit, und jetzt wird es spannend. Nehmen wir Sacharja 9, 5 bis 7, der ist auch schon ein paar Tage tot. Wenn das die Einwohner von Aschkelon, Gaza und Ekron erfahren, packt sie die Angst, denn mit ihren Verbündeten ist auch ihre Hoffnung dahin. Gaza verliert seinen König. Aschkelon wird zu einer unbewohnten Stadt und in Aschdod siedeln sich Fremde aus allen Völkern an. Aschdod, kurze Erläuterung dazu, ein Drittel sind Juden, die große Zahl ist marokkanischer, georgischer, äthiopischer, französischer und argentinischer Abstammung und am Stadtrand lebt eine größere Anzahl Charedim, sie stellen 20% der Bevölkerung dar. Also dieser Satz, in Aschdod siedeln sich Fremde aus allen Völkern an, ist erfüllt. Gott sagt, ich werde den Hochmut der Philister brechen. Ich reiße ihnen die blutigen Fleischstücke aus dem Mund und bereite ihren abscheulichen Opfermahlzeiten ein Ende. Doch die überlebenden Philister dürfen sich zu meinem Volk zählen und werden dann als Sippe im Stamm Juda gelten. Ja, Ekron wird in meinem Volk aufgenommen, wie damals die Jebusiter. Spannend. Aschkelon wird zu einer unbewohnten Stadt. Was lesen wir aktuell in der Presse? Aschkelon leidet stärker unter dem Raketenbeschuss der Hamas als jede andere größere Stadt in Israel. Doch viele Bewohner haben keinen Schutzraum in ihren Wohnungen. Menschen bleibt manchmal nur das Vertrauen auf Gott und die Flucht. Das, was in Sacharja 9, 5 bis 7 steht, scheint sich gerade zu erfüllen. So, wenn das als Argument nicht so euer Ding ist, wenn es zu schwierig ist, habe ich noch was. Und bitte, jeder nimmt sich das mit, was er gebrauchen kann. Das ist hier ein Predigtbuffet und jeder hat völlig freie Wahl, welche Argumente er mit nach draußen nimmt. Wenn ihr mit euren Nachbarn, mit euren Freunden, mit Bekannten redet. Wenn es um die Erfüllung der Schrift geht. Kommen wir mit Matthäus. Matthäus 16. Eines Tages kamen Pharisäer und Sadduzäer, um Jesus auf die Probe zu stellen. Sie verlangten von ihm ein Wunder als Beweis dafür, dass Gott ihn gesandt hatte. Jesus erwiderte, wenn sich der Himmel abends rot färbt, sagt ihr, morgen wird das Wetter schön. Und wenn er sich morgens rot färbt und trüber aussieht, wisst ihr, heute gibt es schlechtes Wetter. Aus den Zeichen am Himmel könnt ihr das Wetter vorhersagen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht deuten. Die Zeichen der Zeit. Da komme ich jetzt langsam zum Finale. Was sagt die Bibel zum Klimawandel? Die noch nicht erfüllten Prophetien beziehen sich alle auf das Ende dieser Welt. Ezekiel 38, 15 bis 20 zum Beispiel, Daniel 8, 23 folgende. Matthäus 24, 3 folgende. Als Jesus später am Abhang des Ölbergs saß und mit seinen Jüngern allein war, baten sie ihn, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Jesus antwortete, lasst euch von keinem Menschen täuschen, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Christus, der von Gott erwählte Retter. Und so werden sie viele in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, doch es bedeutet noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist aber erst der Anfang, so wie die ersten Wehen bei einer Geburt. Jetzt kann man sagen, na gut, Matthäus, okay, hat er sich vielleicht geirrt mit dem, was er schreibt. Eine ähnliche Stelle gibt es in Offenbarung 6, die Verse 12 folgende. Als das Lamm das sechste Siegel öffnete, gab es ein gewaltiges Erdbeben. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauerkleid und der Mond rot wie Blut. Und die Sterne fielen vom Himmel auf die Erde, so wie der Feigenbaum seine Früchte abwirft, wenn er vom Sturm geschüttelt wird. Der Himmel verschwand vor meinen Augen wie eine Schriftrolle, die man zusammenrollt. Weder Berge noch Inseln blieben an ihren Plätzen. Angst und Schrecken ergriff die Mächtigen und Herrscher der Erde, die Heerführer, die Reichen und die Starken, die Herren ebenso wie ihre Sklaven. Sie alle suchten Schutz in Höhlen und zwischen den Felsen der Berge. Und auch da gibt es eine Parallele wieder zu Matthäus. Unmittelbar nach dieser großen Schreckenszeit wird sich die Sonne verfinstern, der zweite Hinweis, der identisch ist, und der Mond nicht mehr scheinen. Die Sterne werden aus ihrer Bahn geschleudert und die Kräfte des Weltalls geraten durcheinander. Und. Es ist geschrieben, es ist aufgeschrieben, was kommt. Also, sage nicht, du hättest nichts gewusst. Und ich finde das auch nicht schlimm, weil wir haben die Perspektive. Wir wissen, wie es weitergeht. Wir wissen, dass es weitergeht. Nur die da draußen nicht. Und das ist unser Auftrag. Und dann Matthäus 36 geht es noch weiter. Und doch weiß niemand, wann das Ende kommen wird, auch die Engel im Himmel nicht, ja, noch nicht einmal der Sohn. Den Tag und die Stunde kennt nur der Vater. Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit rechnet. So, jetzt zum Schluss noch zwei Knaller. Es war lange, ich weiß, sorry, da musstet ihr jetzt durch, aber es war mir sehr, sehr wichtig. Zeichen, die da draußen tatsächlich passieren, vor unseren Augen, findet man zum Beispiel in dieser Skulptur. Diese Skulptur steht seit September 22 vor der UN, Vereinte Nationen. Das sieht jetzt erstmal unspektakulär aus, aber es ist genau das Tier, das in Offenbarung 13, Vers 2 beschrieben ist. Genau so ist es abgebildet worden. Bitte? Ach, Entschuldigung, Paul, ja, du hast recht. Bitte ich um Entschuldigung. Ja, also hier ist es so, dass im September 22 vor der UN eine Skulptur hingestellt wurde, ein Tier mit Flügeln, und es sieht genauso aus, wie es in Offenbarung 13,2 steht. Das Tier sah aus wie ein Leopard, aber es hatte die Tatzen eines Bären und den Rachen eines Löwen. Der Drache gab ihm seine ganze Macht, das sind die Flügel, setzte es auf den Herrscherthron und übertrug ihm alle Befehlsgewalt. Wer es nicht glaubt, kann es googeln. Dieses Ding ist 1:1 mit Offenbarung 13,2 hingestellt worden. Es gab einen Riesenprotest unter Christen. Das ist dann wieder abgebaut worden. Ich meine, mittlerweile steht es wieder da. Also es ist faszinierend, unglaublich. Nie gedacht, dass das so umgesetzt wird. Zum Schluss noch ein Satz zu Israel. Die letzte Schlacht wird in Israel stattfinden. Das ist ja allgemein bekannt. Hier habe ich mal die 4 apokalyptischen Reiter aus der Offenbarung näher betrachtet. Wofür stehen die Pferde? Paul, wir sehen jetzt die 4 Pferde aus der Offenbarung. Das Weiße steht für Sieg. Das Rote steht für den Frieden, der genommen wird von der Erde. Das Schwarze steht für Wirtschaftsnot und Teuerung, also Inflation. Und das fahle Pferd, Chloros, das heißt grün, steht für den Tod. Weiß, Rot, Schwarz, Grün. Nun mal so nebenbei, aber äußerst interessant. Praktisch alle Farben, alle 4 Farben, finden sich in den Flaggen der größten Feinde Israels. In allen Flaggen der größten Feinde Israels ist Schwarz, Weiß, Rot und Grün. Faszinierend. So komme ich zur Zusammenfassung. Nutze das Thema Klimawandel. Ruf dazu auf, nicht gegen Dinge zu kämpfen, die wir nicht ändern können. Rufe dazu auf, die restliche Zeit zu nutzen, um eine Beziehung nicht nur zur Schöpfung, sondern zu deinem Schöpfer zu entwickeln. Erkläre ihnen, auf welchem Fundament wir stehen. Gott schuf uns als Mann und Frau. Es gibt nur einen Gott. Dieser Gott ist kein lieber Gott, sondern ein gerechter Gott. Diese Welt wird vergehen. Woher du das weißt? Weil alle 279 Prophezeiungen der Bibel eingetreten sind. Bei den letzten, ich glaube, 11 sind es noch, wird es nicht anders sein. Und ich wollte euch ermutigen, wenn das nicht bei jedem gelungen ist, wenn ihr jetzt ein bisschen eher frustriert seid, habe ich noch zum Schluss eine Erbauung aus Matthäus 11, 29. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Ich wünsche euch eine gesegnete Zeit. Amen.